so schön, dass du hier bist und du dir die Zeit nimmst für dich und für eine neue Folge von Stay Positive, dem Mindset-Podcast für deinen Menschhund. Ich bin Kiki, die Gründerin von Positive Life Coaching und ich freue mich sehr darauf, hier jetzt in ein neues, spannendes Thema mit dir einzutauchen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Podcast Launch Celebration Week zum Start von Stay Positive. Und ich freue mich, dass du wieder hier bist oder vielleicht bist du auch ganz neu hier und diese Folge ist die erste, die du dir anhörst, weil sie dir vielleicht als erstes ins Auge gesprungen ist. Sollte das so sein, dann hüpfe gerne einmal rüber zu der Willkommensfolge, wenn du Lust hast, damit du ja einfach einen kleinen Überblick darüber bekommst, wer ich bin und worum es hier bei Stay Positive genau geht. Oder bleib auch gerne dran und hör dir im Anschluss einfach die Folgen an, die dich interessieren, ganz wie du magst. Und für alle, die Lust haben, am Gewinnspiel für den Identity Shift Workshop teilzunehmen, hier nochmal ein kleiner Reminder, nimm dir hier gerne eine Sekunde, mach einen Screenshot von deinem Handy, also wenn du diese Folge gerade an deinem Handy anhörst oder wo auch immer. Mach einen Screenshot davon, dass du dir gerade diese Folge anhörst und teile den Screenshot in deiner Instagram-Story und tagge uns, damit wir dich sehen. Wir heißen auf Instagram Positive Life Coaching, alles zusammengeschrieben und dadurch hüpfst du in den Lostopf und hast die Chance, einen von drei Plätzen im Identity Shift Workshop zu gewinnen. Und sollte auch die Technik endlich mitspielen and I'm so sorry for that, und Stay Positive endlich auch bei Apple als Podcast verfügbar sein. Das scheint leider ein bisschen länger zu dauern, als es von Apple selbst angekündigt war und als wir es eingeplant haben. Dann freuen wir uns natürlich auch riesig über ein paar liebe Worte als Podcast-Bewertung von dir. Und deine Bewertung kannst du dann auch einfach screenshotten und dann per Mail einfach an hallo@positive-life.de schicken. Und egal, was und wie du es tust, wir freuen uns natürlich gerade jetzt zum Start über jeden Support. Wenn du also Lust hast und Teil davon sein magst, unsere Message weiter in die Welt zu tragen, bedanke ich mich von Herzen hier schon mal für deine Unterstützung. Also vielen, vielen Dank. Und wenn du noch mehr über das Gewinnspiel und die Identity Shift Workshop-Reihe erfahren möchtest, in den Shownotes und auf unserer Website positive-life.de findest du alle wichtigen Infos dazu. Und thematisch wird es in den Workshops mal nicht, zumindest nicht direkt, aber auf jeden Fall indirekt, um deinen Hund gehen. Nein, in diesem Workshop spielst du die Hauptrolle. Und hier darf sich wirklich mal alles nur um dich drehen und um deine Rolle als Hundehalter, Hundehalterin in deinem Mensch-Hund-Team. Und genau darum wird es auch in der heutigen Folge gehen. Und daran kannst du dich übrigens generell schon mal gewöhnen, wenn du meinen Podcast hörst. Wir sprechen hier zwar viel über die Mensch-Hund-Bindung, aber das geht natürlich nur, wenn wir auch die ganze Bindung vollständig und ganzheitlich betrachten. Und dazu gehört neben deinem Hund auch, surprise, surprise, auch du als Hundehalter, Hundehalterin. Und das vielleicht mehr, als du es dir bisher vorstellen kannst. Und dazu ist dieser Podcast hier letztendlich auch da. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Denn Bindung geht natürlich auch nur richtig, wenn der Halter auch einen Blick auf sich selbst richtet. Und tatsächlich ist mir dieser Punkt sogar so wichtig, dass ich dieser Thematik eine ganze Ausbildung gewidmet habe, die Positive Life Coaching Ausbildung, in der ich gerade 28 wundervolle Frauen zu Positive Life Coaches ausbilde und die genau das machen, nämlich den Hundehalter, die Hundehalterin enger mit einzubeziehen. Aber du merkst es vielleicht gerade, es ist wirklich anstrengend, die ganze Zeit korrekt zu gendern, also ich gebe mir wirklich Mühe, das korrekt zu machen. Bitte sieh es mir nach, falls ich es an der einen oder anderen Stelle mal vergesse und oder das nicht vollständig oder korrekt irgendwie ausdrücke oder so. Es ist mir einfach super wichtig, dass sich hier jeder wohlfühlt und abgeholt fühlt und dass es mir ein großes Anliegen ist, dass hier jeder so sein darf, wie er ist und dass sich jeder hier so gesehen fühlt, genauso wie er ist. Dieses Gefühl möchte ich dir gerne geben, deshalb sollte ich mich irgendwo unkorrekt ausdrücken, bitte sieh es mir nach, dann ist es auf jeden Fall keine Absicht. Und ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Genau, und wir waren bei dir als Hundehalter, Hundehalterin oder Hundehalterin. Und deshalb beschäftigen wir uns auch heute in dieser Folge mit deiner Rolle als Hundehalterin. Beziehungsweise konkret möchte ich mit dir gerne darüber reden, warum es so wichtig ist, dich als Hundehalterin, okay, das ist jetzt, ich versuche dieses Wort Hundehalter vielleicht einfach weniger zu sagen, mit ins Boot zu holen, sei es im Kontext von Training, im Coaching, bei einer Behandlung beim Tierarzt vielleicht auch. In jedem Fall spielst du eine bedeutende und nicht zu unterschätzende Rolle für deinen Hund. Und ich habe dazu mal 7 Gründe mitgebracht oder rausgearbeitet, die wir uns jetzt mal genauer ansehen werden. Alright. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1. Hunde sind domestiziert. Weil durch die Domestikation, also Domestikation bedeutet Haustierwerdung von Wildtieren zu Heimtieren, die mit dem Menschen zusammenleben. Also mit dem Wolf, haben wir den Wolf zu uns Menschen geholt und in unser Leben integriert, woraus sich schließlich der Hund entwickelt hat. Das heißt, der Wolf ist durch unser Zutun als Mensch, also durch das Zusammenleben mit uns als Menschen, überhaupt erst Hund geworden. Es liegt also hier schon nahe, dass der Mensch wohl irgendwas mit dem Hund zu tun haben muss. Hunde sind es aufgrund der Domestikation seit über 15.000 Jahren und eigentlich noch sehr viel länger darüber hinaus darauf also ausgerichtet, mit uns Menschen zusammenzuleben, sich uns, unserem Sein, unserem Umfeld, teils unserer Kommunikation anzupassen. Man denke mal an die lachenden Hunderassen und oder Hundeindividuen auch, die das menschliche Lachen für sich adaptiert haben und die Lefzen zeigen oder die Lefzen ziehen und die Zähne zeigen als Begrüßungsmimik vor Freude, wenn wir nach Hause kommen, obwohl Zähne zeigen und Lefzen ziehen in der Kommunikation der Hunde, also unter Hunden, ursprünglich eine ganz andere Bedeutung hat. Und das ist einfach super spannend, das auch hier mal zu beobachten, dass so weit das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund schon geht, wie nah wir uns aneinander anpassen und adaptieren. Und ein Teil dieser Verhaltensanpassung der Hunde an uns Menschen ist mittlerweile durch die Domestikation, also genetisch, mitgegeben. Der Hund muss sich also nicht erst im Laufe seines Lebens an den Menschen gewöhnen. Er kennt das bereits oder es ist bereits ein Teil in ihm, der tief mit uns verankert ist. Ja? Und also Hunde mögen Menschen. Hunde finden Menschen gut in der Regel und Hunde haben auch ein Interesse daran, mit uns Menschen eng zusammenzuleben. Mensch und Hund, das gehört also schon mal irgendwie zusammen. Das ist also so viel mal zu Punkt 1. Punkt 2. Hunde sind sehr soziale Familienmenschen. In Anführungsstrichen, sie sind ja keine Menschen, aber Familientiere. weil es ist wichtig zu verstehen, Hunde sind keine Alleingänger, sondern dafür gemacht, auch in der sozialen Gruppe zu leben. Wenn das kein Hunderudel ist, dann lebt der Hund in der Regel in einem sozialen Familienverband aus Menschen bzw. seinen Bindungspartnern oder aus Hunden und Menschen und seinen Bindungspartnern, sprich uns Hundehaltern. Und um hier bestmöglich angepasst zu sein, denn je angepasster der Hund, desto mehr durchaus Privilegien, Ressourcen und Sicherheit stehen ihm zur Verfügung. Um bestmöglich angepasst zu sein, beobachten uns unsere Hunde die ganze Zeit. Häufig, vielleicht kennst du das auch, häufig wissen unsere Hunde schon vor uns, dass wir von der Couch aufstehen, also bevor wir das selber wissen. Vielleicht bevor wir oder wenn wir gerade angefangen haben, den kleinen Zeh zu bewegen, wenn wir aufstehen wollen, wissen unsere Hunde schon, okay, wir stehen jetzt auf. Also unsere Hunde haben gelernt, uns gut zu beobachten, aber auch sehr, sehr feinfühlig mit uns zu sein und so sehr feine Nuancen an uns auch wahrzunehmen, die sie als Information für sich nutzen und nutzen dabei auch ihre Spiegelneuronen auf unbewusster Ebene natürlich für zum Beispiel für empathisches Verhalten oder auch um Verhalten zu lernen. Die enge Bindung, die Hunde zu uns aufbauen, hat also sowohl eine genetische Grundlage als auch ein individuell erlerntes Verhalten. Letztendlich kann man es daher so sagen, im Leben des Hundes dreht sich aus verschiedenen Gründen eigentlich alles um den Menschen. Und das sage ich jetzt bewusst natürlich etwas überspitzt, aber es zeigt, so finde ich, eigentlich ganz gut die Verbindung zwischen Hunden und Menschen. Es gehört einfach zusammen. Gehört einfach zusammen, Hunde und Menschen. Genau. Drittens, oder der dritte Punkt. Der Hundehalter, und ich nenne es immer ganz gerne so, ist die Blaupause oder die Schablone für seinen Hund. Und was meine ich damit genau? Wir legen als Halter in die Grundlage oder Schablone oder Blaupause, wie du es nennen möchtest, was mehr mit dir resoniert, für die Möglichkeit des Hundes, sich in unserer Welt anzupassen und haben folglich auch die Verantwortung dafür. Hunde haben in diesem Prozess, in diesem Anpassungsprozess, keine Möglichkeit, an ihrer Situation oder an ihrem Umfeld etwas zu verändern. Die können ja nicht selber entscheiden, nee, ich möchte jetzt woanders hinziehen oder nee, ich möchte heute gerne ein Playdate mit einem anderen Hund organisiert bekommen oder ja. Hunde haben da nicht die Möglichkeit, etwas dran zu verändern. Einfach alles ist komplett abhängig von uns als Halter und unserer Bereitschaft zur Kooperation. Das, was wir unserem Hund also als Vorlage geben, an Möglichkeiten, die er im Alltag hat, an Umfeld, die er hat, wo er lebt, bestimmt die Entwicklung, die Konditionierungen, die in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig so, Glaubenssätze des Hundes, die Verhaltensmuster des Hundes. Und der Hund weiß natürlich auch in gewisser Weise um seine Abhängigkeit von uns, dass er uns dafür braucht, damit seine Bedürfnisse erfüllt sind und damit er sich, dass wir die Person sind, die ihm helfen können, sich sicherer zu fühlen. Und was wir letztendlich wieder für uns nutzen können, um zum Beispiel unseren Hund in Situationen, in denen er sich unsicher fühlt, eben zur Seite zu stehen und ihm Sicherheit zu vermitteln. Und das ist dann auch vollkommen fein, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Der Hund ist ja nicht in einer ungesunden Abhängigkeit, sondern das gehört einfach zum Leben mit uns Menschen mit dazu. Das bedeutet aber auch, dass wir die Verantwortung anerkennen, dass wir unserem Hund diese Grundschablone für sein Leben mitgeben oder ihm die Grenzen abstecken, in derer er sich entwickeln kann. Das darüber entscheiden wir. Und das kann natürlich sehr begrenzend sein, aber das kann auch uns eine ganz andere Kraft mitgeben und Möglichkeiten eröffnen, weil wir an einem gewissen Punkt für uns entscheiden können, okay, ich möchte, dass mein Hund die Möglichkeit bekommt, sich weiterzuentwickeln, dann habe ich jetzt hier gerade die Möglichkeit, etwas daran zu verändern und ihm diese Möglichkeiten zu schaffen. Weil der Hund selber kann nicht dafür sorgen, sein Umfeld zu verändern oder sich neuen Situationen auszusetzen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Viertens, und das ist Hunde spiegeln ihre Halter. So ein guter Punkt, bei dem ich auch super gerne spreche. Ich glaube, das könnte ich aber auch fast jeden Punkt sagen. Und ich möchte dir zu diesem Punkt mal eine Frage stellen. Hast du schon mal einen super souveränen, stabil mental gesunden Hund gesehen, dessen Halter oder Halterin aber super verunsichert oder ängstlich ist? Vermutlich eher nicht. Oder das ist zumindest sehr ungewöhnlich. Weil in der Regel spiegeln sich Themen des Halters auch im Verhalten des Hundes wieder. Die verunsicherte und ängstliche Hundehalterin wird ihrem Hund auf dem Spaziergang bei Hundebegegnungen, bei denen der Hund sich vielleicht unsicher fühlt oder ängstlich ist, vermutlich keine riesige Stütze sein. Denn wie soll sie ihrem Hund denn Sicherheit vermitteln, wenn sie selbst Angst hat? Das heißt, der Hund merkt, okay, mir geht es hier gerade nicht gut und ich fühle mich unsicher. Was soll ich jetzt tun? Versucht sich an seine Halterin zu orientieren, die ihm selber keine Sicherheit geben kann. Vermutlich fühlt er sich noch in seinem Verhalten, also in seinem Gefühl, in seiner Angst bestärkt, weil seine Halterin eben auch Angst hat. Und sie ist ja diejenige, die eigentlich sonst einen Überblick über alles hat. Also wenn sie Angst hat, dann scheint das schon einen Grund zu haben, weshalb, ne, dass hier gerade irgendwas nicht richtig an der Situation ist. Das heißt, es kann seine Angst mitunter vielleicht sogar noch verstärken oder dass er sich bestätigt in seiner Angst fühlt. Und das heißt, der Hund fühlt sich dann in der Situation dazu, wie sage ich am besten, der Hund wird selber handeln müssen. Und der Hund hat dann verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Zum Beispiel könnte er zur eigenen Verteidigung Er könnte natürlich in die Defensive gehen, aber könnte auch, wenn er gelernt hat, das macht irgendwann, bringt es keinen Erfolg mehr, eher so in die Offensive gehen, in den Angriff gehen, dem anderen Hund gegenüber, also dem entgegenkommenden Mensch-Hund-Team gegenüber, bevor er selbst derjenige ist, der angegriffen wird. Das sieht man ganz häufig, dass es sich dann in diese Richtung entwickelt. Oder ein aktuelles Beispiel von Leni und mir, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Auf dem Spaziergang, also wenn Leni und ich spazieren gehen, bin ich immer super straight und super committed. Das ist mir super, super wichtig, der Spaziergang, und auch ein Thema, an dem wir mit Leni viel arbeiten durften, weil auch da sehr viel Unsicherheit und Nervosität da war und sehr viel Aufregung da war und Aufregung auch gerade immer noch ist. Das heißt, mein Fokus ist in den allermeisten Fällen scharf wie ein Rasiermesser. Ich höre keine Musik auf dem Spaziergang, auch keine Podcasts. Ich nehme das Handy in den allermeisten Fällen sowieso gar nicht mit auf den Spaziergang oder lenke mich sonst irgendwie anders ab. Ich gehe so krass in die Verbindung zu meinem Hund, weil ich so das beste Gefühl für sie habe und am leichtesten auch so mit ihr natürlich kommunizieren kann. Wie viele Sachen nehme ich gar nicht wahr, wenn ich eine Podcast-Folge lauschen würde? Das funktioniert einfach nicht. Insbesondere nicht, wenn ich den Freilauf mit ihr übe. Lenis Verhalten auf dem Spaziergang ist deshalb überwiegend selbstbewusst, wenn sie mit mir unterwegs ist. Und wenn sie sich unsicher fühlt, dann ist sie in der Regel innerhalb von ein paar Sekunden bei mir, weil sie sich bei mir zu 100% sicher fühlt und bei mir dann halt einfach diese Sicherheit findet. Das heißt, ich fühle mich total klar und straight und das spiegelt sich sofort in Lenis Verhalten wieder. So, sie weiß dann, was sie tun kann, damit sie sich sicherer fühlt. Sie kommt zu mir, sie orientiert sich an mir und ich handle auch sofort danach. Und das funktioniert super. Zu Hause hingegen rödle ich häufig so viel rum. Manchmal komme ich wirklich schlecht zur Ruhe auch zu Hause. Wenn ich mich, also vielleicht kennst du das auch, wenn du dich hinsetzt, dann stehst du direkt wieder auf, weil dir doch noch was einfällt, was du erledigen könntest. Bevor du dich in Ruhe hinsetzt, um zu lesen oder um fernzusehen oder zu arbeiten, da muss vielleicht sich gerade hingesetzt, ach nee, ich wollte mir doch noch einen Tee machen. Ja, okay, nee, dann hole ich mir doch jetzt noch einen Tee. Ah nee, die Wärmflasche. Ah nee, jetzt könnte ich auch noch eine Wärmflasche gebrauchen. Ah, ich wollte mir doch auch noch Kerzen anmachen. Und dann fällt mir ständig irgendwas ein. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit Prokrastinieren zu tun. Obwohl, das ist eigentlich nicht so häufig der Punkt. Aber es ist auf jeden Fall häufiger bei mir zu finden, dass ich so förmlich Hummel im Hintern habe. Und das macht es Leni natürlich auch schwerer, zur Ruhe zu kommen. Wenn ich also aufstehe, also ich sitze jetzt hier zum Beispiel jetzt gerade auch an meinem, es ist nicht der Schreibtisch, sondern es ist der Wohnzimmertisch, und Leni liegt auf der Couch und ich gucke sie gerade an und ich wüsste, wenn ich jetzt hektisch irgendwie aufstehen würde und hier durch die Wohnung ganz nervös laufen würde, dann würde sie sofort auch aufstehen. Würde ich jetzt entspannt aufstehen, wäre das nicht der Fall. Aber wenn ich hier nervös rumlaufe, hätte das auch eine Auswirkung auf sie. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aufstehe mit dieser Nervosität, mit dieser inneren Unruhe, die ich in mir habe und das erstmal vollkommen getrennt von meiner Beziehung zu meinem Hund, ist auch Leni dadurch alle paar Minuten einem neuen Reiz ausgesetzt. Ja, und von meiner inneren Unruhe müssen wir da gar nicht sprechen, das spürt sie natürlich auch. Würde ich diese Situation hier jetzt nur aus Trainingssicht angehen und ein reines Entspannungstraining machen für Leni, hätte das vermutlich nur den halben Erfolg. Denn wenn ich weiterhin ständig wie ein aufgescheuchtes Huhn mit vollkommen krasser innerer Unruhe durch die Wohnung laufe, dann wird sich Leni auch nicht einfach davon freimachen können. Und dann bringt das beste Entspannungstraining nichts, wenn ich ständig ihr was ganz anderes vorlebe. Ich weiß noch, als wir einmal in den Urlaub gefahren sind, da sind wir den ganzen Tag, haben wir in der Wohnung rumgerödelt und irgendwann war es einfach viel zu viel für Leni, weil ich war natürlich aufgeregt, weil wir sind am nächsten Tag in den Urlaub gefahren mit ihr und hatten noch so viel zu packen, das hat mich so ein bisschen gestresst und ich hatte dann so ein bisschen Zeitdruck und dann hat sie mir einfach abends auf den Wohnzimmerboden sich übergeben und Leni übergibt sich einmal im Jahr. Also sie ist 2 Jahre hier und sie hat sich 2-mal übergeben, das ist also nicht unbedingt ihre Form, Stress auszudrücken, aber es zeigt mir nur umso mehr, wie sehr sie das belastet hat. Weil sie konnte nicht gut zur Ruhe kommen, weil hier so eine angespannte Stimmung die ganze Zeit war. Ich habe als Halterin, also die Möglichkeit, mein Verhalten anzupassen, in diesem Fall natürlich auch mir zuliebe, weil es für mein Mensch-Hund-Team, sowohl für den Hund als auch für mich als Halter, die gesündere Variante ist. Wenn ein Hundehalter jetzt also damit beginnt, sein Verhalten zu verändern, egal ob bewusst, also mit der Intention, seinen Hund zu unterstützen, oder unbewusst, weil es einfach eine Nachwirkung ist, wenn man vielleicht gerade einen Kurs zur persönlichen Weiterentwicklung gemacht hat oder so, Fakt ist, das veränderte Verhalten des Menschen wird sich ganz automatisch auch in einem veränderten Verhalten des Hundes zeigen. Also eine Auswirkung auf deinen Hund haben, weil die Energie oder die Stimmung des Halters ist anders. Vielleicht reagiert der Halter auch anders als gewohnt. Ist zum Beispiel, weil er sich bewusst mit der Situation auseinandergesetzt hat, ist vielleicht jetzt nachsichtiger, vielleicht oder auch strenger. Und das überrascht den Hund total, weil er das ja gar nicht so gewohnt ist, dass sein Halter so reagiert. Weil nochmal hier der Reminder zum Anfang der Folge. Unsere Hunde beobachten uns den ganzen Tag. Die kennen uns ziemlich gut und plötzlich verhalten wir uns ganz anders als sonst. Das ist ja auch so, ja, da darf der Hund dann auch erstmal umdenken. Kann auch sein, dass der Halter vielleicht ganz anders riecht. Einfach weil die Körperchemie anders ist, weil wir andere Hormone ausschütten, weil wir uns jetzt ängstlicher fühlen oder weil wir uns entspannter fühlen. Da sind ja Hunde auch super feinfühlig für und können da halt Unterschiede wahrnehmen in unserem Körpergeruch. Das heißt, unsere Hunde spiegeln uns, beziehungsweise unsere Hunde entwickeln sich immer mit uns mit. Und genau das ist einer der Gründe, warum ich genau dem eine ganze Workshop-Reihe widme mit den Identity Shift Workshops, weil es einfach so wichtig ist, dass wir verstehen, dass unser Mindset, unsere Glaubenssätze, unser Verhalten, dass wie wir uns fühlen, immer auch Einfluss auf unsere Hunde hat oder haben kann. Genau, und damit kommen wir zum fünften Punkt. Der Halter bietet die Grundorientierung im Alltag und damit ein sicheres Umfeld. Unsere Hunde müssen sich uns also ständig anpassen. Wenn wir uns verändern, hat es auch Auswirkungen auf die Hunde und der Hund darf für sich neu beobachten, neu bewerten, neu entscheiden, wie möchte ich damit umgehen. Und das ist in gewisser Weise oder in gewissem Maße ja auch vollkommen okay. Also nur so kann es ja zwischen uns funktionieren. Tatsächlich sind es unsere Hunde ja auch gewohnt, sich ständig anzupassen, aber es zeigt ja ganz deutlich, dass sie immer auf unser Verhalten reagieren. Veränderungen sind für uns und für unsere Hunde also häufig oder können auch häufig etwas Gutes sein. Das Ziel sollte es aber schon sein, dass das Fundament oder die Grundorientierung, die wir unserem Hund geben, nicht zu sehr wackelt oder sich nicht ständig verändert oder dass es da ein stabiles Gleichgewicht gibt und wir nicht ständig aus dem Gleichgewicht kommen, sondern dass wir da wirklich konstant stabil bleiben. Einfach weil ein gesundes Maß an Orientierung, also feste Routinen und Strukturen und Rituale, ein Halter, auf den sich der Hund verlassen kann, ein sicheres Umfeld für den Hund auch darstellen. Und Sicherheit gehört einfach zu den absoluten Grundbedürfnissen jedes Hundes. Und dafür sollten wir immer als erstes Sorge tragen. Und der nächste Punkt geht insbesondere an alle Hundetrainer oder Coaches, die mit Hunden und Hundehaltern, Hundehalterinnen arbeiten. Ohne den Halterin können wir den Hund nicht anleiten. Und ich weiß, dass wir es manchmal am liebsten selbst umsetzen würden. Wir würden manchmal am liebsten einfach den Hund unseres Kunden, unserer Kundin nehmen, die Übung mit ihm machen und es ja, am liebsten dem Hund erklären, weil das ist für uns manchmal einfach leichter und geht vielleicht aus unserer Sicht als Hundetrainer oder als Mensch-Hund-Coach einfach schneller. Natürlich ist uns das aber nicht möglich, oder also wir können das theoretisch schon machen, aber es macht auch einfach überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen den Halter, die Halterin, selbst mit an Bord und wir brauchen ihn oder sie in seiner, ihrer Selbstverantwortung, in seinem Commitment, in seiner Bereitschaft, die Dinge für sich und sein Mensch-Hund-Team umzusetzen und auch umsetzen zu wollen. Denn letztendlich ist das Mensch-Hund-Team 50% Hund und 50% Halter und nicht 50% Hund und 50% Hundetrainer. Für uns als Trainer oder Coaches gibt es daher gar keinen anderen Weg, als über den Halter zu gehen. Es macht keinen Sinn. Und ich weiß nicht, wie häufig ich das auch schon in meinen Coachings gehört habe, dass meine Kundin mir erzählt hat, dass sie in der Hundeschule, vorhin in irgendeiner anderen Hundeschule war und super unzufrieden war, weil ihr ständig die Trainerin die Leine aus der Hand genommen hat und das dann selber die Übung mit dem Hund gemacht hat. Und hier auch echt bitte Vorsicht, so gut wir als Hundetrainer oder als Mensch-Hund-Coach auch sind, wir kennen den Hund der Kundin nicht so. Die Expertin für den Hund ist immer die Halterin. Wir wissen nicht alles über den Hund. Wir haben vielleicht uns einen guten Eindruck verschafft und vielleicht wissen wir auch schon einiges über das Mensch-Hund-Team oder einiges über den Hund. Aber was absolut überhaupt gar nicht geht, ist die Leine der Halterin aus der Hand zu nehmen und eine Übung mit dem Hund zu machen, weil das ist total unwichtig für den Hund. Der muss auch bestimmte Übungen nicht mit jeder anderen Person machen. Wichtig ist, dass ein Hund das mit seinem Menschen macht, dass ein Hund das mit seinem Bindungspartner macht. Das ist wichtig. Alles andere ist vollkommen unwichtig. Ich erwarte nicht von Leni, dass sie mit jeder anderen Person die perfekte Leinenführigkeit vorbringt. Und da war es schon perfekt, die perfekte Leinenführigkeit fordere ich von ihr auch nicht ein. Aber schon eine solide Leinenführigkeit, mit der ich persönlich zufrieden bin. Und ich erwarte aber nicht von ihr, dass sie genauso mit meiner Schwiegermama spazieren geht, weil das dürfen die beiden sich als Mensch-Hund-Team dann aufbauen. Deswegen ist es überhaupt nicht sinnvoll, nicht hilfreich, weder für den Hund noch für den Halter, noch für den Hundetrainer, noch für den Coach, eine Übung selbst durchzuführen, nur weil unser Bedürfnis gerade da ist, unserer Ungeduld vielleicht auszuweichen. Manchmal kann es durchaus hilfreich sein, eine Übung vorzuzeigen. Wenn es irgendwie schwierig ist, es zu erklären oder der Halter Schwierigkeiten dabei hat, auf jeden Fall, dann spricht man das vorher mit dem Halter ab und fragt, ob es okay ist, dass man die Übung mit dem Hund vormacht. Aber man reißt niemals einfach die Leine aus der Hand. Das ist kein schönes Verhalten, sage ich mal so. Und wie gesagt, es bringt uns letztendlich alle nicht zu dem gewünschten Erfolg. Genau. Denn das dürfen Hund und Halter auf ihre ganz eigene Art und Weise herausfinden. Und müssen sie auch. Und wir als Coach und Hundetrainer dürfen dabei unterstützen. Und was mit Sicherheit einer der schönsten und auch der wichtigsten Punkte ist, ist der siebte Punkt und der letzte Punkt. Und das ist, wenn der Halter erstmal verstanden hat und am eigenen Leib erfahren hat, wie viel er selbst tatsächlich durch sein eigenes Verhalten seinem Hund helfen kann, so führt ihn das zurück in seine Selbstwirksamkeit. Und das ist so ein wichtiger Punkt. In ein Gefühl von, aha, ich kann meinem Hund ganz selbstständig und intuitiv weiterhelfen. Ich kann das. Ich kann mir Unterstützung von außen holen, auf jeden Fall. Aber letztendlich bin ich diejenige, die meinem Hund helfen kann. Ich habe damit was zu tun. Vielleicht habe ich auch gerade was damit zu tun, dass es meinem Hund nicht gut geht. Gott sei Dank bin ich diejenige, die der Grund dafür ist, denn das bedeutet, ich kann was daran ändern. Gott sei Dank ist das so. Weil viele Hundehalter fühlen sich so extrem unsicher mit ihrem Hund, haben so Angst, etwas falsch zu machen und setzen sich damit automatisch so einer großen Blockade aus, dass sie einfach total verkopfen und gar nicht mehr intuitiv wissen, wie sie mit ihrem Hund am besten umgehen. Weil dieser Gedanke, etwas falsch zu machen, ist wie ein metaphorisches Brett vorm Kopf. Und solche Erfolgserlebnisse schaffen wieder Selbstvertrauen in sich und durchaus auch in seinen Hund. Solche Erfolgserlebnisse wie, oh, ich habe heute mal auf den Spaziergang auf meine Stimmung geachtet oder wie wir in den Spaziergang gestartet sind, cool. Der Spaziergang lief heute echt besser. Da hat sich echt was getan. Krass, ich kann was an unserer Situation verändern. Ich habe ein Tool in mir, wie ich meinem Hund weiterhelfen kann. Das heißt, der Halter fühlt sich stärker und selbstbewusster, wenn er weiß, wie er seinem Hund helfen kann, wie er ihm zum Beispiel Sicherheit vermitteln kann. Und das tut nicht nur dem Halter gut, sondern natürlich auch dem Hund, beiden, dem ganzen Mensch-Hund-Team. Und letztendlich können wir uns eigentlich eine Sache merken. Viele Dinge, die uns als Halter, Halterin gut tun, zum Beispiel Entspannung oder dass wir uns sicher fühlen, dass wir ausgeglichen sind, dass wir uns selbstbewusst fühlen, haben auch sehr häufig einen positiven Impact auf unseren Hund. Und auch andersrum. Wenn wir sehen, dass es unserem Hund gut geht, und er sich wohlfühlt und er sich sicher fühlt, dann macht das auch etwas mit unserem Wohlbefinden und wir fühlen uns besser und sind erleichtert und freuen uns, wenn unser Hund da zufrieden liegt und einfach nur glücklich ist und vor sich hin schnarcht und wir wissen, wow, mein Hund hatte heute so einen wundervollen Tag, ihm geht es gerade so gut, das macht auch was mit uns. Ja, und ich hoffe, dass diese 7 Beispiele oder Gründe ein bisschen Background-Wissen auch dazu gegeben haben, warum es so wichtig ist, eben nicht nur mit dem Hund zu arbeiten, sondern mindestens gleichermaßen auch mit dem Halter. Und wenn du schon mal mit mir gearbeitet hast oder meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass ich viel mehr mit dem Halter arbeite als nur mit dem Hund. Und auch Stimmungsübertragung ist hier nochmal ein ganz wichtiger Faktor, den wir auf jeden Fall hier im Podcast auch nochmal besprechen werden. Und mit dieser Message möchte ich dich jetzt auch gerne aus dieser Podcast-Folge entlassen. Ich fände es so wunderschön, wenn du für dich aus dieser Folge mitnimmst, dass du erkennst, was du als Hundemama oder Hundepapa, als Bindungspartner deines Hundes für einen riesigen, super wichtigen Einfluss auf deinen Hund hast. Und ihn damit wirklich unterstützen kannst, ihm helfen kannst, ihm beistehen kannst, ja auch im Training dadurch leichter Fortschritte macht. Und dass das auch nichts damit zu tun hat, seinen Hund zu vermenschlichen oder zu verhätscheln, sondern dass unsere Hunde als super soziale Lebewesen einfach von sich aus ein riesiges Interesse an einer tiefgehenden Beziehung, einer sicheren und stabilen Bindung haben. Und das ist nicht nur was wir uns wünschen, sondern das ist auch etwas, was sich unsere Hunde für ihr Leben wünschen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich wünschte, genau das hätte ich damals schon früher gewusst. Ich wünschte, ich hätte diese tiefe Bindung damals mit Nala, meiner ersten Hündin, schon früher zulassen können oder schon früher haben können. Ich wünschte, diese Möglichkeit hätte ich mir nicht so lange verbaut, weil ich bestimmte Annahmen und Überzeugungen davon hatte, wie ich mich als Hundehalterin in Anführungsstrichen richtig oder korrekt verhalte und wie groß die Angst davor war, es nicht in Anführungsstrichen richtig oder korrekt zu machen. Wie bemüht ich war, allen Anforderungen von außen gerecht zu werden, die sich eigentlich ausschließlich auf die Erziehung meines Hundes bezogen. Der Hund sollte nicht bellen, der durfte Menschen nicht anspringen, musste dies können, musste das können. Danach wurde ich bewertet und danach habe ich mich auch selbst bewertet. Und vielleicht lässt auch du dich danach bewerten oder bewertest dich selbst nach deinen Leistungen oder nach dem Erziehungsstand deines Hundes. Aber wer fragte danach, ja, wie geht es denn Nala? Wie fühlt Nala sich? Fühlt sie sich sicher bei dir? Vertraut ihr euch? Das hat mich damals niemand gefragt. Und ich habe mir eigentlich abgewöhnt, die Vergangenheit ändern zu wollen, denn wäre sie nicht so passiert, dann wäre ich jetzt nicht hier. Das heißt, meine Gegenwart wäre auch eine andere und das wäre eigentlich ziemlich schade. Deswegen sage ich normalerweise nicht solche Sachen wie, ich wünschte das und das. Aber wünschen tue ich mir trotzdem, dass wir Halter lernen, uns von diesen mega blockierenden und einschränkenden Glaubenssätzen zu lösen, wie zum Beispiel unsere Leistung daran zu definieren, ob mein Hund so gut erzogen ist, dass er keinen anderen Menschen anspringt. Weil weißt du was? Ich lasse meinen Hund, Leni, aktuell noch Menschen anspringen, weil Leni sich in Situationen, in denen sie sich unsicher fühlt, so am liebsten an mich wendet. Und das ist in diesem Zusammenhang vollkommen fein für mich. Warum sollte es mir wichtiger sein, dass sie mit dem Anspringen aufhört, nur weil andere Menschen das vielleicht doof finden, wenn mein Hund mich anspringt? Ich verstehe sie und ihre Art, sich mir mitzuteilen und das finde ich großartig und das ist mir wichtig und das ist mir 1000-mal wichtiger, als nach außen hin ein gesellschaftlich korrektes Bild abzugeben. So, und das war jetzt nochmal ein kleiner emotionaler Exkurs zum Schluss. Glaubenssätze im Hundealltag oder im Hundekontext sind definitiv nochmal ein einzelnes Thema wert, beziehungsweise definitiv mehrere einzelne Themen wert. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, genau dazu mache ich ja den Identity Shift Workshop Anfang bis Mitte Dezember, der für alle Hundehalter, Hundehalterinnen geöffnet ist, die nach genau diesem Mindset-Shift für sich suchen und sich danach sehen. Denn eines ist klar, jeder und jede von uns hat mindestens einen limitierenden und blockierenden und einschränkenden Glaubenssatz, der jetzt mal hier langsam an der Zeit ist, dass wir ihn endlich gehen lassen dürfen und den wir auch gehen lassen wollen. Es ist einfach an der Zeit. Und gehen lassen ist eigentlich auch ein guter Stichpunkt. Ich fuchs. Wir sind nämlich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und wenn du Lust hast, hör super gerne noch eine andere Folge aus der Podcast-Launch-Celebration-Week rein. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer du diese Folge hörst. So schön, dass du heute hier wieder mit dabei warst. Stay positive und geh mit deinem ganzen Herzen. Deine Kiki.